mit denen werden wir jetzt in einen Topf geschmissen, mit solchen Dreckqueens. Also beim besten Willen, ich wollte und möchte auch weiterhin so unauffällig wie möglich leben in dieser neuen Rolle als Frau. So unauffällig wie möglich. Und zu dieser Queer-Lobby halte ich einen gebührenden Abstand, weil ich das einfach nicht, das hat mit der Vernunft und der Realität nichts zu tun, was die dort treiben. Eine Geschlechtsidentität gibt es nicht. Es gibt Geschlechter, zwei Stück.
Herzlich willkommen zu einer neuen spannenden Folge. Marc spricht mit heute Dr. Valerie Wilms. Frau Wilms, schön, dass Sie da sind.
Moin aus Schleswig-Holstein.
Ja, und moin aus dem Süden hier aus Schondorf. Sie waren ja bereits schon zweimal hier auf meinem Kanal. Es war wirklich immer famos. Wir hatten da gute Zugriffe. Die Leute haben das auf jeden Fall sehr honoriert. Die Videos werde ich auch unten nochmal verlinken. Und kurz zur Vorstellung, Sie waren ja auch im Bundestag von 2009 bis 2017 bei den Grünen. Deswegen trage ich auch das grüne Herz. Nein, Spaß beiseite. Und Sie haben Maschinenbau studiert. Und hatten auch einen Lehrauftrag an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden. Und wir hatten bis jetzt immer eigentlich so über Wirtschaft und Politik gesprochen, aber Sie haben jetzt ein Buch veröffentlicht über Ihre Biografie, nämlich Meine zwei Leben. Vielleicht können Sie es mal in die Kamera halten, wenn Sie es da gerade da haben.
Ja, Moment, so.
Noch ein bisschen nach oben, genau.
Und da steht unten auch das Wichtigste.
Genau, nämlich LMVH, der Verlag. Nein, Spaß beiseite. Als Junge geboren, als Frau im Bundestag. Und das werden die meisten gar nicht wissen, aber Sie sind transsexuell und gehen damit auch jetzt offen um, haben sich jetzt praktisch in diesem Buch geoutet der Öffentlichkeit gegenüber. Und die erste Frage, die ich dahingehend habe: Wann war es in Ihrem Leben, dass Sie gemerkt haben, okay, ich fühle mich eigentlich so in meiner Haut als Mann gar nicht wohl?
Ja, das war so am Ende des jugendlichen Alters, als junger Mann, da fingen so gewisse Überlegungen an, aber ich konnte das noch nicht zuordnen, Herr Friedrich. Das war damals ja so die Zeit, 80er Jahre, Ende der 70er, Anfang der 80er. Da war das für mich noch nicht so richtig zuordnenbar. Das kam dann erst später, als auch 1981 dieses Transsexuellengesetz in Kraft trat, das damals von der sozialliberalen Regierung unter Helmut Schmidt geschaffen worden ist und wo dann in der Literatur erste Berichte von Betroffenen erschienen, noch sehr zaghaft, und wo ich dann anfing, zumindest mal etwas intensiver über die Sache nachzudenken. Da war ich aber schon, hatte ich schon eine Familie gegründet und allem drumherum, mit allen Problemen, die dann damit auch im Nachhinein verbunden waren jetzt.
Ja, also das heißt, Sie hatten Ende Ihrer Teenagerzeit so ein Gefühl, irgendwie ist was anders, oder wie kann man sich das beschreiben?
Nicht, also sagen wir es mal so, ich habe es ja in meinem Buch auch beschrieben, ich hatte nicht unbedingt die Lust, mich vor das Mädchengymnasium zu stellen und nach Freundinnen zu suchen. Ich hatte aber auch nicht die Lust, mich mit irgendwelchen Schulfreunden da nun dauernd beim Bier zu treffen. Also es war, irgendwie war ich mehr so ein Einzelgänger, so ein Typ, der oder die, damals wäre es der, dann sich lieber den Führerschein schnell gemacht hat. Mit 18 hatte ich den, das Auto meiner Mutter geschnappt, damals so ein R4. Sie wissen noch, mit dieser komischen Revolverschaltung, wer den mal gefahren hat, der kennt sich damit aus. Und dann durchs Wilser Bergland gejuckelt. Ne?
Ja, okay. Und als Sie sich sozusagen in Ihrer Familie geoutet haben, wie war da die erste Reaktion? Oder wann kam die Entscheidung, ich will jetzt doch irgendwie aus zur Frau werden?
Wissen Sie, das kam im Laufe der 90er Jahre. Und dann ist es durch einen blöden Zufall passiert, dass ich vergessen habe, also meine damalige Ehefrau mit den beiden Kindern war außer Haus. Und ich hatte dann vergessen, rechtzeitig den transparenten Nagellack wieder runterzumachen. Mehr nicht. Und da bin ich aufgeflogen. Das war zwischen Weihnachten und Neujahr.
Wegen einem transparenten Nagellack. Das ist aber sehr Sherlock Holmes-Style. Da war
Aber
Ihre Frau aber sehr
ja,
investigativ unterwegs.
ist ja auch in Ordnung. Das fällt
Ja.
auf, ne? Punkt, ne? Wer ein bisschen genauer hinschaut, ich sehe sowas mittlerweile auch, ne? Ne? So, und dann ist das aufgefallen und ja, dann kam es halt. Dann habe ich aber auch überhaupt keine Hemmungen gehabt. Dann habe ich eben auch von vornherein gesagt, das ist jetzt so, ich bin transsexuell, ich fühle mich transsexuell, ich begebe mich jetzt in Behandlung und lasse das jetzt genauer klären und werde mich dann diesem Verfahren unterziehen. Und damit war auch die Ehe getrennt. So muss man das deutlich sagen. Das war damals dann nach dem transsexuellen Gesetz auch zwingend erforderlich. Und es wäre auch zwischen uns beiden auch nicht weitergegangen. Das muss man auch ganz deutlich sagen.
Ja. Und haben Sie noch mit Ihrer ehemaligen Frau Kontakt
Nein.
irgendwie oder? Hat sich das bewerkstelligt?
Nein.
Nein.
Wir haben die
Okay.
Scheidung durchgezogen. Das war dann 1997 beendet und danach gab es keinen Kontakt mehr.
Und mit den Kindern?
Es fängt wieder langsam an. Wie ich in meinem Buch so schön schreibe, ich hoffe, das Pflänzchen wächst noch ein bisschen weiter.
Ja, das
Das
hoffe ich
Buch bringt
auch.
nicht dazu, das zum Vertrocknen zu bringen.
Ja, aber können Sie die Reaktion Ihrer ehemaligen Frau oder auch vielleicht der Kinder oder anderen bekannten Freunden
Ja.
nachvollziehen, verstehen?
Ja.
Tatsächlich?
Wissen Sie, das ist schon, heute würde man sagen, würde man das vielleicht ein bisschen anders sehen, aber damals, in den beginnenden Ende der 80er, Anfang der 90er war die Situation doch noch ein bisschen anders, als wir das heute vielleicht haben. Es war schon relativ liberal, aber noch nicht so liberal, wie wir das heute an vielen Stellen haben. Und wer sich mit dem Thema noch nie beschäftigt hatte, und ich hatte mich da ja
Ja.
jetzt schon jahrelang vorbereitend mit beschäftigt, dann ist das natürlich ein schwerer Einschnitt. Es ist im Prinzip auch etwas, da hat der Ehepartner mit falschen Voraussetzungen gearbeitet. Ne?
Ja.
Das muss man auch fairerweise sagen. Ne? Also insofern kann ich das auch nachvollziehen und habe da auch
Ja.
keinen Streit draus gemacht.
Wenn es jetzt nicht zu diesem Eklat gekommen wäre bezüglich dem transparenten Nagellack, hätten Sie dann weiter diese Rolle gespielt oder hätten Sie sich irgendwann auch wirklich geoutet und gesagt, so du.
Mich geoutet. Es wäre dann vielleicht etwas geschickter passiert, nicht so plötzlich. Es wäre etwas geschickter passiert, aber ich gehe mal davon aus, dass in diesem Zeitrahmen 1995, 96 es sowieso passiert wäre.
Okay. Woran machen Sie das fest? Oder war das schon,
Weil ich
hat's im
einfach so
Kopf
weit war.
rumort?
Ich war so weit. Ich wollte was, ich wollte das für mich dann auch entscheiden. Vielleicht wäre es dann etwas einfacher gegangen, indem man Lösungswege gefunden hätte, wie man das vielleicht den Kindern schonender hätte beibringen können und nicht so eine abrupte,
Ja.
schlagartige Trennung machen muss. Aber der Weg war bei mir vorgezeichnet. Und so wie damals die Rechtslage war, wenn ich tatsächlich diese Transition vollständig durchführen wollte, einschließlich dessen, was medizinisch möglich war, dann war nach der damaligen Rechtslage zwingend erforderlich, nicht mehr fortpflanzungsfähig und so weit wie möglich optisch an das andere Geschlecht, das man erreichen wollte, angepasst. Also damit und natürlich nicht mehr verheiratet. Gleichgeschlechtliche Ehe gab es 1995 nicht, ne? War noch nicht in Sicht,
Ja.
noch in weiter, weiter Ferne. Ne? Mittlerweile sind zumindest diese in dem transsexuellen Gesetz ist ja sukzessive immer weiter entkernt worden vom Bundesverfassungsgericht. Und da sind diese Anforderungen mit geschieden, also nicht mehr
Ja.
verheiratet und nicht mehr fortpflanzungsfähig sind dann vom Bundesverfassungsgericht sukzessive immer sind gecancelt worden. Aber die Grundanforderung, dass man sich wirklich dem Thema stellen muss, ob das auf Dauer angelegt ist, dieser Wechsel und nicht da so ein Geschlechterhopping, heute so, morgen so oder nach einem Jahr hole ich mir wieder eine andere Geburtsurkunde. Das hat das Bundesverfassungsgericht nie
Ja.
abgelehnt. Das hat immer darauf bestanden, dass die zwei Gutachten da eingeholt werden müssen. Und für mich persönlich war das eine große Hilfe, dass ich mich dann als Ingenieurin, die ja nicht unbedingt so von der Empathie her mit Löffel gefressen hat, wie man das so in der Technik ist, ne? Dann auch ganz hilfreich, dass ich mich in die Hände von Fachleuten begeben musste.
Und wie lange hat dann diese Transformation gedauert, also dass dann wirklich auch alles abgeschlossen war?
Von 95 bis 97.
Und also es war dann
im Herbst 1997 war alles abgeschlossen. Im November bin ich nach Hannover zum Standesamt meiner Geburtsstadt gefahren und habe dort mit den beiden Beschlüssen des Amtsgerichtes Itzehoe, das zuständig war, dort die Änderung des Eintrages im Geburtenbuch beantragt. Also der erste Beschluss war im Hinblick auf Vornamensänderung und der zweite Beschluss war dann im Hinblick auf die Anpassung des Geschlechtseintrags.
Und es waren dann auch wahrscheinlich mehrere Operationen, oder? Also
eine.
Eine.
Ah, gut, okay. Im Prinzip, wenn Sie das alles im Detail zusammenziehen, kommt man nachher insgesamt auf 3 Stück. Aber im Prinzip war es nur eine wesentliche, das andere war Kleinkram.
Okay. Und wurde das dann irgendwie auch von den Krankenkassen übernommen oder war das dann alles privat zu finanzieren?
Nein, das war ja damals als psychische Erkrankung akzeptiert. Es stand im.
Aber ist es kein Affront, Frau Wilms?
Wie bitte?
Also war das denn kein Affront für Sie? Sagt man, ich bin gar nicht psychisch krank, sondern mir geht es jetzt besser.
Ich halte das auch für richtig. Es ist eine Abweichung vom Normverhalten.
Okay.
Und eine Abweichung vom Normverhalten ist normalerweise eine Erkrankung.
Okay.
Also insofern stehe ich da auch zu. Und ich halte das auch noch für richtig.
Ja.
Friedrich, denn wenn es keine Erkrankung ist, wie soll ich dann eine Krankenkasse überzeugen, zulasten aller Versicherten das nicht ganz billige Verfahren zu bezahlen? Und da gehört doch ein bisschen was dazu. Insofern war das damals klar geregelt im ICD-10, war das entsprechend in diesem Diagnoseschema war das dargestellt. Und es gab dann mit der Krankenkasse natürlich die üblichen Sachen. Man musste das beantragen und so weiter. Aber ich hatte das Glück, dass in meinem Heimatort eine Geschäftsstelle war, der Krankenkasse, die auch sehr sich mit dem Thema auskannte. Und erstaunlicherweise hatte ich nie mit gerechnet. Das ist eine Kleinstadt, knapp über 30.000 Einwohner.
Ja.
Und dann auch den Weg sehr gut geebnet hat.
Ja, ja, spannend. Und sind Sie dann jetzt geheilt? Also
Ich habe immer noch XY-Chromosomen, ne?
Ja,
die kann ich nicht hier abstreiten, ne? Also nach dem Motto, dann nochmal eine Spritze in den Hintern und dann ändert sich das.
Vielleicht kommt es ja noch.
Sind wir noch nicht, ne?
Haben Sie im Rückblick diesen Eingriff dann irgendwann mal oder diese Transformation bereut oder sagen Sie, nee, es war genau richtig?
Überhaupt nicht. Ich habe toi 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 überhaupt nicht das bereut, weil es eben auch vorbereitet war, Herr Friedrich. Einmal im Geheimen, dass ich seit den 80er Jahren darüber nachdachte, ne? Und das dann nachher einigermaßen zuordnen konnte.
Ja.
Und dann eben auch durch die Begleitung damals am Universitätskrankenhaus Hamburg-Eppendorf mit den Fachleuten, die auch mich wirklich hinterfragt haben, die mich auseinandergenommen haben. Was ist denn ihre Gefühlslage? War alles nicht so einfach, ne? Für so einen Ingenieur, so eine Ingenieurin da, ne?
Ja.
Damaligen Zeitpunkt, das auch zu äußern. So, und dann gehört eben Alterstest dazu. Praktisch noch in dem alten Zustand zu sein, aber schon in der neuen Rolle als Frau im Alltag zu bestehen. Habe ich hingekriegt. Das ist dann auch begleitet worden von den beiden gerichtlichen Gutachtern. Und die haben das dann auch bestätigt. Und dann war das nachher nur noch formale Abwicklung übers Gericht und so weiter.
Ja. Und was waren die größten Komplikationen, Hürden dann als neues Geschlecht, als Frau?
Ja, es war natürlich die Frage und das war nicht so ganz einfach am Anfang. Also mein Vater lebte schon nicht mehr, der war relativ frühzeitig verstorben. Meine Mutter war noch da, mein Bruder und seine Ehefrau. und die Verwandtschaft aus den neuen Bundesländern, also ehemalige DDR, Mecklenburg-Vorpommern. Im Prinzip war es für mich erstmal wichtig, mit meiner Mutter und mit meinem Bruder ins Reine zu kommen. Und das war kein Problem. Ich wurde so nach dem Motto, ja, dann bist du jetzt meine Tochter. Ne? So.
Okay.
Dann hat sie mich genauso akzeptiert, mein Bruder übrigens genauso. Ne?
Okay.
War überhaupt keine Schwierigkeit. Und dann kam natürlich, dass das eine der private Bereich, und ich hatte mir dann auch zum Ziel gesetzt, nach einem gewissen Urlaub 1995 dann wieder ins Büro zu gehen, aber dann in der neuen Rolle als Frau mit diesem Alterstest, das vorzubereiten, das war das Entscheidende. Du kannst nicht einfach sagen, ich ziehe mir jetzt einen Rock an und laufe ins Büro, habe aber noch den Bartwuchs und allem drumherum, ne? Und behaupte dann, ich bin eine Frau, so was heute ja einige von diesen Translobbyisten da durchziehen. Das muss sauber vorbereitet sein, damit man auch den Arbeitsplatz nicht verliert. Denn das Ganze steht und fällt ja, dass man auch im Arbeitsleben weiter existieren kann und möglichst in der Position, die man auch schon hatte.
Und wie haben Sie das gemacht, beziehungsweise wie waren dann auch die Reaktionen der Kollegen und Kolleginnen?
Das war, also zuerst habe ich mich dann, wie gesagt, Richtung Urlaub begeben, habe das mit einem mir gut vertrauten Kollegen, der das Büro neben mir hatte, besprochen auf einer ich wollte eigentlich das mit ihm im Büro besprechen, aber er musste auf Dienstreise nach Süddeutschland. Ich hatte ja in Westdeutschland immer zu tun, im Rhein-Ruhr-Gebiet. Dann haben wir uns beide in ICE gesetzt und ich habe ihn dann bis Kassel begleitet. Abteil war leer, er war starker Raucher. Na gut, das habe ich durchgestanden, den Pfeifenrauch. Aber wir saßen da beide alleine im Abteil und bis Kassel und ich habe ihm die Geschichte berichtet, gebeichtet und gebeten, ob er nicht dann, wenn er wieder zurück ist, das mit der Geschäftsführung besprechen kann. Und das hat er dann auch gemacht. Und dann hat sich die Betriebsärztin eingeschaltet und hat dann auch über eine Betriebsversammlung das sehr, wie mir nachher berichtet wurde, ich war natürlich nicht dabei, sehr verständnisvoll erläutert. Ja, und dann konnte ich wieder zurückkehren nach meinem Urlaub, dann in dieser neuen Rolle, ins Büro. Hatte dann natürlich erstmal nicht unbedingt, durfte dann nicht in den Außendienst. Meine Tätigkeit als technische Aufsichtsbeamtin ist ja sehr außendienstlastig gewesen. Das ging dann erstmal nicht. Es war also erstmal nur Innendienst angesagt. Aber so im Laufe der Zeit und wenn man sich vernünftig darstellt, Herr Friedrich, ne, und nicht so eine Nummer schiebt, wie da manche von diesen Translobbyisten, die dann Hauptsache Anspruch und ich laufe da mal rum, wie mir das passt, ne, das geht nicht, sondern ich habe mich dann auch wirklich so weit zurückgenommen, wie es irgendwie nur möglich war. Und ich wurde akzeptiert, auch von den Betrieben, bei denen ich als technische Aufsichtsbeamtin dann natürlich neue Betriebe, nicht die alten, dann reinkam. Ich habe auch Arbeitsschutzseminare gemacht. Es lief nachher. Okay. Natürlich, der ein oder andere hat am Anfang, was ist denn das für eine Nummer? Aber gut, der sich vernünftig verhält. Dann eben auch Fachkompetenz sich darstellt. Und ich war oft genug in der Stuttgarter Gegend. Wir hatten ein Schulungsheim in Stuttgart-Obereichen. Sie wissen ja wahrscheinlich, wo das ist, da oben auf dem Berg, ne? Auf den Feldern. ging das.
Und wenn es Ablehnung gab oder Anfeindungen, wie gingen Sie damit um? Gab es die? War das wenig? War das viel?
Ich habe mal so Naserümpfen mal bei irgendeinem Seminar mitgekriegt. Ne? Da meinte einer, sich da entsprechend aufbauen zu müssen. Sie sind doch ein Mann, ne? Aber sowieso, in meinem Ausweis steht und an meinen Papieren steht Frau. Punkt.
Ja, also ich frage mich das auch immer, weil ich glaube natürlich, das ist auch oftmals die Angst vor dem Unbekannten. Ne? Also einfach das Veränderung und also deswegen habe ich Sie vorhin auch gefragt, ob Sie die vielleicht Empörtheit Ihrer ehemaligen Frau nachvollziehen können. Aber ich denke mal, ich kenne ja auch andere transsexuelle Personen, die auch sagen, oftmals ist es gar nicht so persönlich gemeint, es ist oftmals die Angst vor was anderem, die Angst vor Veränderung, die Angst vor Fremden. Ja, egal jetzt bezüglich Nationalität, Hautfarbe, Religion oder eben halt auch Sexualität. Mhm. Aber das können Sie so nicht bestätigen oder wie sehen Sie das?
Ich weiß es nicht. Also ich unterstelle da niemandem etwas. Mhm. Insbesondere meiner früheren Ehefrau unterstelle ich nichts in der Richtung. Ne? So, ne? Ja. Und es war eben eine andere Zeit, die wir heute vielleicht nicht mehr so ganz nachvollziehen können. Aber auf jeden Fall ist es entscheidend, nicht nur den großen Max zu markieren, auch nicht gerade, wenn ich so einen Wandel vollziehen will. Da tun sich manche Translobbyisten nicht unbedingt mit einem Gefallen, so wie die sich dort zurzeit aufbauen.
Jetzt waren Sie auch die Ersten.
Das ändert sich noch.
Ja, natürlich, da werden wir gleich drüber reden. Jetzt waren Sie ja auch im Bundestag und insgesamt dann in, 8 Jahre, also 2 Legislaturperioden und bei den Grünen und damit auch die erste transsexuelle Politikerin im Bundestag. Die Kollegen in der Fraktion wussten das oder auch die Kollegen in anderen Fraktionen?
Also ich weiß es nicht.
Sie haben sich nicht geoutet oder das gesagt, oder?
Zum Thema gemacht habe.
Okay.
Ich persönlich habe mich nirgendwo geoutet.
Okay.
Außer damals in dieser Transitionsphase.
Ja, klar.
Im Betrieb und so weiter. Aber als ich in die Politik eingestiegen bin, das war 2005, Herr Friedrich. Das war also 10 Jahre nach dieser Transition. Habe ich das nirgendwo, irgendwo mich geoutet. Auch nicht im Bundestag. Ich habe einen Anruf aus der Boulevardpresse bekommen, ganz frisch, ne, als ich da im Bundestag war. Wir hätten was gehört, gerüchteweise. Und so ganz einfach. In meiner Geburtsurkunde steht Valerie Wilms drin und es steht weiblichen Geschlechts drin. Weiter bin ich nicht bereit, irgendwelche Auskünfte zu erteilen.
Gut.
Es war Ruhe. Es war wirklich Ruhe. Es hat keiner mich zwangsgeoutet. Das war schon bemerkenswert. Das wäre, ob das heute so gehen würde, weiß ich nicht. Und innerhalb der Fraktion, ich vermute mal, der ein oder andere wusste das oder ahnte das oder ist ihm gesteckt worden. Natürlich war in den Ämtern ist natürlich das vermerkt, dass ich früher so hieß und jetzt so und da ist sicherlich der ein oder andere, Sie wissen ja, wie sowas ist, die entsprechenden Schnackereien laufen.
Ja, ja.
Aber ich selber habe bewusst, und ich hätte mich auch nicht jetzt heute geoutet, wenn nicht dieser Unfug mit diesem Selbstbestimmungsgesetz von meiner ehemaligen Partei gemacht worden ist, weil ich wollte nicht als Transsexuelle Politik machen, sondern ich wollte vernünftige Politik für die Bürgerinnen und Bürger machen und das halt in dem Bereich der Verkehrspolitik. Ich wäre immer nur mit dem Thema Trans verhaftet gewesen, wenn ich das irgendwie mich geoutet hätte.
Ja, ja. Das ist so ein Label einfach. Also das heißt praktisch Auslöser für Ihr Buch, für Coming Out, war tatsächlich das Selbstbestimmungsgesetz und es hat ja hohe Wellen geschlagen, Ihr Buch. Wie war da dann die Reaktion? Bereuen Sie das jetzt da an die Öffentlichkeit gegangen zu sein mit dem Buch oder sagen Sie, nee, das war jetzt genau das Richtige, um die Diskussion anzustoßen?
Also ich bereue es nicht, um es ganz klar zu sagen. Ob ich damit die Diskussion angestoßen habe, Herr Friedrich, das weiß ich nicht. Das müssen andere beurteilen.
Ja, wir sitzen ja schon mal hier.
Sie, ne? Oder auch andere. Ich vermute mal, dass damit eine Diskussion angestoßen wurde, weil ich ja auch eine ganze Reihe Interviews gegeben habe, wo der Verlag sich dankenswerterweise drum gekümmert hatte. Vor Ostern. Und das ist ja auch dann durchaus mit einer mittelprächtigen Bombe da eingeschlagen, am Ostersamstag oder auch am Gründonnerstag das erste Interview von der Neuen Zürcher Zeitung und dann vor allen Dingen das von der Berliner Zeitung am Osterwochenende. Ja. Und da hat ja dann auch aus der Chefredaktion jemand klar und deutlich gesagt, das müsste jetzt eigentlich, da hat ein Kommentar dazu abgegeben, der sogar veröffentlicht war, bevor das Interview da war. Da müsste jetzt eigentlich mal ein Nachdenken einsetzen, ne?
Ja. Und gab es da auch Reaktionen aus der ehemaligen Partei oder auch ehemalige Freunde, Bekannte, die sich bei Ihnen gemeldet haben?
Ja. Nichts. Es waren einige nur überrascht.
Ja.
Weil sie es nicht geahnt haben.
Ja, ja. Also ich inklusive mir natürlich. Jetzt habe ich bei der Recherche gefunden, auf dem Online-Portal queer.de wird Ihr Buch auch besprochen und da heißt es Originalton, das Buch von Valerie Wilms ist wie ein Schlag ins Gesicht. Die ehemalige Bundestagsabgeordnete der Grünen und Grünpolitikerin Valerie Wilms outet sich als Transfrau mit einer Autobiografie und beweist, dass man beides sein kann, trans und transfeindlich. Sind Sie transfeindlich, Frau Wilms?
Nein, natürlich nicht. Wer sich dem Verfahren vernünftig unterstellt, ne, wer also wirklich dauerhaft in einer neuen Geschlechterrolle leben ja. will, den unterstütze ich in jeder Form. Bloß wer das lediglich als Crossdresser nutzen will und heute mal in die Frauentoilette oder in die Frauenumkleide gehen will oder in den Frauengymnastikbereich und dann nach einem Jahr wieder so, aber ich will mir mit Bart, das bleibt alles dran, ne? Männliche Geschlechtszahl bleibt alles dran und nach einem Jahr hole ich mir wieder den anderen Eintrag. Das spiele ich nicht mit und das darf es nicht mehr geben.
Ja, da bin ich ganz bei Ihnen tatsächlich. Haben Sie auch dann, sind Sie vernetzt mit anderen Transsexuellen? Gibt's da, also haben Sie da Austausch oder sind Sie da eher auch der Einzelgänger?
Wissen Sie, ich halte mich da, ich habe mich jetzt geoutet, das war, mehr mache ich nicht.
Okay.
Ich stehe für Interviews, wie wir das jetzt machen, zur Verfügung. Aber ich mische mich nicht mehr in irgendwelche Selbstgruppen, Selbsthilfegruppen oder sonstiges dort ein. Ne? Wissen Sie, und zu dieser Trans-Lobby oder dieser Queer, wie das so neudeutsch heißt, ne? Diese Queer-Lobby halte ich einen gebührenden Abstand, weil ich das einfach nicht, das hat mit der Vernunft und der Realität nichts zu tun, was die dort treiben. Eine Geschlechtsidentität gibt es nicht. Es gibt Geschlechter, zwei Stück. Und es gibt dieses Problem, Punkt der Intersexualität, das wissen wir ja auch, da gibt es einige Absolut. Beispiele. Aber ansonsten gibt es eine Geschlechtsidentität, ist ein soziologisches Konstrukt von woken Soziologen und Philosophen aus Amerika, hat aber mit der Realität absolut nichts, aber auch gar nichts zu tun.
Ja, und das war ja auch der Auslöser, dass Sie gesagt haben, ich mache das Coming Out, ich schreibe dieses Buch, weil also viele natürlich auch draußen sagen, dieses Selbstbestimmungsgesetz ist ja der Wahnsinn, wenn man einmal pro Jahr sein Geschlecht wechseln kann und Sie haben es ja wirklich durchlebt, es war ja ein langer Prozess, über Jahre hin in Ihnen gearbeitet und dann auch wirklich das Operative und so weiter, das macht man nicht mal so nebenbei oder bricht es über das Knie und wir haben jetzt einfach tatsächlich eine Lobby, wie Sie gesagt haben und nochmal, um es gleich zu sagen, natürlich, wenn jemand sich im falschen Körper fühlt, ist es völlig legitim, dann auch das zu behandeln. Ne? Und Sie sagen ja nach wie vor, das ist eine Erkrankung. Ja. Andere sagen, das wäre eigentlich ein Affront, das wäre herabwürdigend, sowas zu sagen, es wäre eine Entwertung. Aber Sie haben es ja schon schön explizit gesagt, dass es ja wirklich nicht der Norm entspricht und dadurch auch als Erkrankung eingestuft wird und durch die Erkrankung auch dann die Krankenkassen dann den Prozess bezahlen. Und es macht ja auch alles Sinn. Aber jetzt die Frage natürlich, dieses Selbstbestimmungsgesetz. Ich habe noch nie erlebt, dass so viele junge Menschen auch jetzt unsicher sind auf einmal, weil natürlich über die sozialen Medien wird es verstärkt. Dann gibt es dann irgendwelche Herrschaften, die dann halt das irgendwie promoten auch und sagen, hey, vielleicht bist du ja gar nicht ein Junge oder ein Mädchen und so weiter.
Die dann bis in die Kindergärten kommen.
Ja, also Irre. Ja und Bilder von Frauen, die sich die Brüste haben abschneiden lassen und was weiß ich alles. Ne? Und ich fühle mich viel besser. Und es mag ja auch in dem individuellen Fall ja tatsächlich so sein. Aber wenn dann irgendwelche vielleicht noch verformbaren Jugendlichen, 14, 15, 16, die nicht wissen, welches Geschlecht sie sind, ja, es gibt ja, also ich wusste auch nicht, wer bin ich eigentlich, dass die dann vielleicht eine Entscheidung treffen, die sie dann bereuen. Also das Selbstbestimmungsgesetz, wie kann man das jetzt wieder beenden, aushebeln? Also das ist ja wirklich nicht normal.
Ja, das ist nicht so ganz einfach. Am einfachsten wäre es, mir am liebsten wäre natürlich, wir gehen wieder zurück zu dem entkernten transsexuellen Gesetz. Das ist aber wahrscheinlich nicht so ganz einfach. Aber wir müssen vor allen Dingen von dieser Prämisse wegkommen, dass nur die eigene Meinung zählt. Ja. Also die ja dann meint, das hängt nur damit zusammen, dass ich eine Geschlechtsidentität habe.
Ja.
Sondern ich muss mich wieder einem Begutachtungsverfahren unterziehen. Herr Friedrich, das ist das Entscheidende. Dann, wie das nachher heißt dann, ob das Selbstbestimmungsgesetz weiter heißt oder ob das sonst wie heißt. Transsexuelle ist ja nicht mehr der aktuelle Begriff. Heute würde man sagen, ja, transidentische Personen, ne?
Genau.
Oder Personen mit Geschlechtsdysphorien, ne? So. Aber wir müssen dazu kommen, dass ich nicht mehr nur diese Pseudo-Identität hochhalte, sondern dass es wirklich wieder begründbar ist, dass ich da mit dieser Entscheidung, diesen ja auch schwerwiegenden Veränderungen, die dann zur Folge haben, die das dann zur Folge hat, dass man das nur wohl begründet machen kann.
Ja, absolut.
Aber darum ist das, was jetzt die Lobby da auch hingekriegt hat, gerade bei der Behandlung von Jugendlichen, diese heutzutage Leitlinie, die da, medizinische Leitlinie, die da rausgebracht worden ist, die davon ausgeht, dass die Ärzte affirmativ, also bestätigend, nur noch behandeln dürfen. Wo sind wir denn hier gelandet? In welchem Irrenhaus?
Ja, absolut, da bin ich bei Ihnen. Was glauben Sie denn? Also es ist ja richtig en vogue, nicht vogue, also vogue ist es auch, aber en vogue, trendy also geworden, dieses Thema Transsexualität, binär, non-binär etc. pp. Wo kommt dieser Trend her? Also was, und vor allem, was ist die Absicht einer vogen Lobbyistenvereinigung? Also was ist da das Ziel dahinter? Können Sie da sich irgendwie einen Reim draus machen? Weil früher gab es das ja nicht in Ihrer Zeit, wo Sie dann diese Transformation durchgemacht haben.
Das ist Identitätspolitik, ne? Das stammt so aus den beginnenden 2000er Jahren aus Amerika. Ja. Black Lives Matter spielt da auch mit rein. Das ist auch so ein Ableger, wo das mit drin enthalten ist. Also es ist eine identitätspolitische Sache. Und genau, man kann es ja auch genau zuordnen. Die erste Verfechterin war Judith Butler.
Mhm. Und was war das Ziel? Was ist das Ziel dahinter?
Ganz einfach. Die wollte das Thema Homosexualität und auch Transsexualität, das wollte sie, sollte in der Mitte der Bevölkerung ankommen und das sollte alles frei fließend sein. Ne? Mhm. So, also was sie da nun genau im Hintergrund hatte, kann ich nicht interpretieren. Ich bin, habe nie mit ihr Kontakt gehabt. Außerdem lehnt sie ja auch Diskussionen zu diesem Thema grundsätzlich ab, wenn mir mehr Fachleute berichteten. So, und schauen Sie mal, wie vieles aus Amerika hier rüber schwappt, ne?
Ja. Aber also es ist erstmal kein falscher Gedanke, finde ich, dass dafür auch eine Art Aufmerksamkeit generiert wird. Aber würden Sie jetzt auch sagen, es ist too much, beziehungsweise ist diese transfreundliche Politikbewerbung oder wie man es auch nennen möchte, eher sogar kontraproduktiv für Transsexuelle?
Natürlich, das ist das, also für diejenigen, die wirklich wie ich darunter schwer gelitten haben und dann diesen langen Weg gegangen sind, für die ist das doch jetzt eine echte Problematik. Sie werden dann mit solchen Crossdressern, früher nannte man sie Transvestiten, ne, die sich nur mal Frauenkleider anziehen wollen oder von mir aus auch als Frauen Männerkleidung anziehen wollen, die werden, mit denen werden wir jetzt in einen Topf geschmissen, mit solchen Dreckqueens. Also beim besten Willen, ich wollte und möchte auch weiterhin so unauffällig wie möglich leben in dieser neuen Rolle als Frau. So unauffällig wie möglich. Und in meinem Bekanntenkreis damals, die in der gleichen Selbsthilfegruppe waren das eigentlich alle, die das so haben wollten. Mhm. Und damals waren das in den 90er Jahren auch mehr Mann zu Frau Transsexuelle. Heute sind es im Wesentlichen junge Mädels, die mitten in der Pubertät stecken. Auch vielleicht probier, mach ja einfacher sein, wenn ich dann Junge spiele. Wenn Sie dann diese Leitlinie haben, diese Behandlungsleitlinie, die Rollen auf Bestätigung aufbaut, die Behandler damals im Universitätskrankenhaus Hamburg, Eppendorf, die haben mich wirklich auseinandergenommen, kritisch hinterfragt.
Völlig, aber das ist genau sinnvoll, um zu eruieren, ist es nur ein Gehirnfurz oder nur temporär oder ist es wirklich der feste Wille? Ist das
oder sonst was, ne?
Macht ja Sinn. In den USA ist es ja ganz krass, da wird man ja auch dann wirklich befürwortet und unterstützt und gelobt und was weiß ich, da ist es ja fast schon trendy. Vielleicht ist da auch ein Geschäftsmodell dahinter. Aber unabhängig davon, Was ja gar nicht eigentlich passt, werden Sie ja jetzt von Ihrer ehemaligen Partei, von den Grünen, ja als Nazi beschimpft sogar.
Oh,
Was ist denn da vorgefallen?
Das habe ich alles schon hinter mir.
Ja.
Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Na, natürlich war ich immer Nazi, ne? Das ist, aber viel mehr haben die Grünen ja auch nicht mehr drauf. Ne? Sie kommen ja fachlich nicht weiter. Das ist ja das Problem.
Ja, da reden wir auch gleich drüber. Das ist ja tatsächlich völlig
absurd. Ja. Gibt es keine Aussagen, zumindest die mir bekannt sind, von den Grünen zu meinem Thema. Also da ist ja Schweigen im Walde, sowohl auf der lokalen Ebene, als auch auf der Landesebene, als auch auf der Bundesebene.
Ja, vielleicht sind die Grünen ja transfeindlich sogar, wer weiß. Ja. Gut, Frau Wimms, jetzt eine wichtige Frage. Also wie viele nachweisbare Menschen in Deutschland gibt es denn, die tatsächlich diese Transformation vollzogen haben, also von Frau zu Mann und von Mann zu Frau? Gibt es da irgendwie Statistiken, Zahlen?
Ja, es gibt schon welche Zahlen. Ich habe die in meinem Buch ja auch mal rausgesucht. Das waren so in den letzten Zügen des transsexuellen Gesetzes waren es so ungefähr 2000 bis 2500 pro Jahr, die dort.
Das ist schon mehr, wie ich dachte. Wahnsinn. Okay.
Und das ist eine relativ kleine Zahl, wenn wir das mal auf die über 80 Millionen.
Absolut, aber schon mehr, wie ich dachte eigentlich, ja.
Ja, aber das war, zu meiner Zeit waren es deutlich weniger, da waren das so um die 1000, ne?
So, okay.
Also, es sind aber ein paar, es sind.
Ja, ja. Ne? Ja, ja. Okay. Und oftmals gibt es ja dann den Hinweis, man fühlt sich im falschen Körper geboren. Meinen Sie, das ist tatsächlich so, dass man da eine weibliche Seele hat, aber dann in den männlichen Körper geboren wird?
Das weiß ich nicht, aber bei mir war es so.
Ja? Haben Sie dann auch mal gefragt, ich weiß nicht, ob Sie gläubig sind, oder haben Sie gefragt, okay, lieber Gott, warum oder wieso oder weshalb oder was denn gerade?
Dazu bin ich zu sehr
Ingenieur.
Die ausgebildete Ingenieurin. Ne?
Das macht Sinn. Das macht Sinn auf jeden Fall. Ja, also absolut und, spannend.
Sie merken ja auch, mein Leben macht mir Spaß. Ne?
Ja, das ist die Frage sowieso. Wie geht's Ihnen denn jetzt aktuell? Also geht's Ihnen gut?
Ich bin im Ruhestand. Ich bin 71 Jahre alt, Herr Friedrich. Ne?
Wahnsinn.
Sieht man vielleicht nicht unbedingt, ein bisschen flach hier schon, aber. Ne? Aber ich habe jetzt auch nichts auszustehen. Ich beziehe meine Rente, ne? So.
Und Sie machen weiterhin ihr Ding. Nee, also wirklich Chapeau, großartig. Und vor allem, man merkt, Sie sind lebensbejahend, lebensfroh, sind flink im Kopf, ist auch ganz wichtig und reden auch Tacheles. Es wurde ja auch immer wieder von unseren Zuschauern honoriert. Und wie gesagt, ich kann es nur jedem auch empfehlen, auch jemanden, der vielleicht sagt, er hat damit eher ein Problem, wenn Menschen sich so verändern, transformieren. Aber ich finde, ich will ja immer Brücken bauen. Ne? Und deswegen ist dieses Buch wirklich sehr lesenswert und kann man vielleicht auch den Leuten dann die Angst nehmen vor was anderem, vor einer Veränderung, vor was Fremden. Und wir sind in Zeiten, die sind einfach schrecklich teilweise. Und man muss aber auch immer die Empathie und die Menschlichkeit im Fokus haben. Und deswegen, also Frau Wilms, auf jeden Fall Chapeau erstens, dass Sie den Mut hatten, dieses Buch zu schreiben. Aber natürlich noch viel, viel mehr Chapeau, dass Sie diesen Weg gegangen sind, weil das ist nicht einfach. Und ich weiß, es gibt viele Menschen da draußen, die sich's nicht trauen und die dann lange in eine Lüge leben. Und das ist dann noch schlimmer eigentlich, weil dann wird diese Erkrankung ja niemals geheilt.
Wissen Sie ja, Friedrich, das war ja bei mir auch, das brodelte ja immer so sukzessive, ne? Dann mal wieder so eine Phase gehabt, wo ich wirklich die Frauenkleider alle weggeworfen habe, ne? Ich hatte eine Möglichkeit durch die Dienstreisen natürlich das versteckte Motel, das eine oder andere zu machen, natürlich nie in der Öffentlichkeit, ne? So, und das ist nicht so ganz einfach gewesen damals, aber das war nachher eine richtige Erleichterung. Und trotz des Ganzen, was dann auch mit dem, ich sag's mal, medizinischen Umbau da nötig tat, was auch nicht ganz unbedingt einfach ist, es funktioniert dann. Ne? So, und da, wenn ich das so zurückdenke, ist ja jetzt fast 30 Jahre her. Das hast du absolut richtig gemacht. Und die Jahre vorher waren schwierig. Und es wäre einfacher gewesen, wenn du schon so weit gewesen wärst, das früher zu machen. Vor 81 gab es aber keine gesetzliche Grundlage. Da war man vom jeweiligen Standesbeamten abhängig, ob der da mitspielt oder nicht. Und es wäre auch einfacher gewesen, wenn du keine Familie gegründet hättest.
Ja,
auf der anderen Seite habe ich damit natürlich auch zwei Kinder, die im Prinzip auch dann nicht da gewesen wäre, wenn ich keine Familie gegründet habe. So muss man das dann auch sehen. Also es hat alles sein Für und Wider. Ne? Also ich bin mit mir zufrieden.
Das merkt man auf jeden Fall. Und lebenslustig immer. Das ist auch wichtig. Was würden Sie den Menschen jetzt raten, die vielleicht in diesem Prozess gerade drin sind, die seit Jahren irgendwie merken, irgendwie bin ich im falschen Körper geboren? Was ist da Ihr Rat?
Vor allen Dingen bei den jungen Mädels und den Eltern. Die kommen ja jetzt durch dieses Selbstbestimmungsgesetz fürchterlich unter Druck, weil ab 14 kann ja eine Entscheidung der Eltern, die nötig wäre bis 18, durch das Gericht ersetzt werden.
Absurd.
Die kommen also wirklich richtig unter Druck. Und in Österreich geht das noch weitgehender. Da redet man sogar davon, dass ihnen dann das Erziehungsrecht erzogen wird. Ne? Das ist ja auch schon, da war jetzt ein Artikel im Cicero, der das ja sehr deutlich darstellt, was da in Österreich noch viel schlimmer abläuft als bei uns. Ich kann nur dringend raten, suchen Sie sich eine vernünftige medizinische Behandlung raus. Mhm. Also einen Psychologen, Psychiater, der nicht auf diesem affirmativen Behandlungsleitlinie besteht, sondern suchen sich jemand raus, der tatsächlich das genau hinterfragt. Und es gibt ja da eine, und diese medizinische Leitlinie ist ja auch im Ärztekreis hoch umstritten. Mhm. Es haben ja sowohl die Ärzteschaft selber hat ja dagegen gestimmt, aber es ist überstimmt worden. Es gibt aber im Ärztebereich auch, das war jetzt gerade am Wochenende, wenn ich es richtig im Kopf habe, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung eine Buchbesprechung drin über das Buch von Alexander Korte Unterm Regenbogen, wo genau dieses Problem beschrieben wird und wo der auch dieses Problem der affirmativen Behandlung und wo er auch sehr deutlich darstellt, dass das eine absolute Fehlentwicklung ist. Mhm. Und in Skandinavien ist sowas mittlerweile verboten, in England ist es verboten.
Auch,
Nur wir spielen diesen Unfug noch weiter.
Das stimmt tatsächlich. Das heißt, Sie finden es auch nicht gut, dass überall in öffentlichen Plätzen die Regenbogenflaggen wahrscheinlich gehisst werden oder irgendwelche anderen Flaggen.
Das ist ein Lappen, aber keine Flagge.
Okay.
Da hat die deutsche Fahne was zu suchen, da hat von mir aus auch jede andere Nationalflagge zu suchen.
Ja.
Aber garantiert nicht die Regenbogenfahne.
Wahrscheinlich doch Propaganda. Zu guter Letzt, liebe Frau Wilms, habe ich natürlich eine Frage zum aktuellen Zeitgeschehen. Wir haben eine neue Regierung. Zum Glück ist die Ampel tot. Jetzt haben wir, absolut. Wie ist da Ihr, als ehemalige Bundestagsabgeordnete, wie ist Ihr Eindruck von der neuen Regierung? Und vor allem, was glauben Sie, was ist die Zukunft Ihrer ehemaligen Partei der Grünen?
Also, über die neue Regierung zu urteilen, maße ich mir derzeit noch nicht an. Die 100 Tage sind noch nicht vorbei. Die haben einen gewissen Stolperstart hingelegt, aber Rot, Grün, Gelb hatte damals auch einen Stolperstart hingelegt. Ne? Also, das ist immer nicht so ganz einfach. Die Berliner Blase schützt einen vor vielem, aber es ist auch manchmal nicht ganz einfach. So, und darum warten wir ab. Ich werde erst dann mich klar dazu äußern, wenn diese Frist abläuft, die jetzt im Koalitionsvertrag drin haben, zum Selbstbestimmungsgesetz. Das soll ja dann im Sommer nächsten Jahres evaluiert sein. Und wenn dann die Frau Prien, die ja aus Schleswig-Holstein kommt, wie ich auch, die hier einschlägig bekannt ist, ich will das jetzt mal nicht wertend darstellen, wenn die so weitermacht, wie es bisher ist, mit dem neuen Queerbeauftragten, anstatt diese Position dort abzuschaffen, ein für alle Mal, die wieder neu besetzt mit jemand, die wirklich voll auf der Translobby-Schiene ist. Und wenn dann tatsächlich am Selbstbestimmungsgesetz nichts geändert wird, zumindest nicht wieder eine Begutachtung oder zumindest medizinische Begleitung zwingend erforderlich wird, dann werde ich mich sehr deutlich äußern wieder. Aber
gerne auch hier bei mir
hoffe
natürlich.
Hoffe ich, dass das in Gang kommt und zumindest dieser echte Unfug, den wir da mit den Jugendlichen machen, wo ich schon sagen muss, ich bin keine Juristin, aber Da sollte man mal genau hingucken, ob wir da nicht an der Grenze schon zu manchmal zu Körperverletzung stehen. Dass diese Jugendlichen dort auch wieder vernünftig begleitet werden durch ihre schwierige Phase der Pubertät. Ja. Ja, ja. Die habe ich auch gehabt. Und wenn ich so im Nachhinein das kapituliere, war das sicherlich damals schon so ein bisschen angelegt, dass das in diese Richtung bei mir geht. Aber es hat lange, lange Jahre gedauert, bis das sich dann auch wirklich entsprechend präzisiert hat.
Ja, ja, bis sie es erkannt haben und einordnen konnten. Ja. Ja, sehr, ja, absolut. Also mal gucken, wo da die Reise hingeht, was da die neue
Bundesregierung macht. Die Bahn hat noch die Frage gestellt, Herr Friedrich, zur Partei. Ne?
Genau, zu den Grünen. Da war die Frage, was glauben Sie, was die Zukunft der Grünen und was sagen Sie zum neuen Job von Annalena?
Also zum neuen Job von Annalena möchte ich mich nicht äußern. Ich habe 4 Jahre mit ihr zusammen im Bundestag gesessen. Und
nach oben gefallen oder doch der Dunning-Kruger-Effekt?
Sagen wir mal so, die Treppe hochgefallen. Ne?
Ja.
So macht man das. Aber absurd. Mehr möchte ich mich dazu nicht äußern. Ne?
Ja, und Strafanzeige.
Was die Partei selber betrifft, die muss höllisch aufpassen, dass sie nicht zu einer wirklichen Sekte wird. Wir haben das ja schon mal angesprochen, glaube ich, als wir damals in Berlin uns mal getroffen haben. Oder auch vorher mal in so einem Video-Interview, die laufen Gefahr, dass bestimmte Themen immer überzogen werden. Und zwar in einer Form, wo bestimmte Lobbygruppen, die Grünen gerne nutzen wollen, in den Gang setzen, aber die mit der Realität wenig zu tun hat. Siehe diese Klimafanatismus, der da abgeht, immer noch, erstaunlicherweise. Siehe diese Energieproblematik, die immer noch in die falsche Richtung läuft. Und jetzt eben noch diese Selbstbestimmungsgeschichte und vieles andere. Also meine Auffassung, wenn die nicht in ihrem Laden konsequent aufräumen und wieder zu pragmatischen Lösungen kommen und vor allen Dingen auch bereit sind, wieder Diskussion, Debatte im eigenen Laden zuzulassen. Denn das habe ich ja auch in meinem Buch sehr deutlich beschrieben. Die Basisdemokratie ist dort bei den Grünen völlig verloren gegangen. Dann wird es eng werden. Dann haben sie noch in Universitätsstädten vielleicht noch so eine Bereich, wo sie noch reüssieren können, aber auf dem platten Land, in der Masse der Bevölkerung, sind sie abgeschrieben, komplett abgeschrieben, und dann müssen sie aufpassen, dass sie nicht deutlich unter die, jetzt sind sie ja bei 11%, nicht deutlich unter die 10% wieder laufen.
Ja, wahrscheinlich hat sie auch deswegen Frau Baerbock nach Amerika abgesetzt, weil sie wusste, da ist keine Zukunft. Und
das ist aber nur für ein Jahr, ne? Und danach kommt sie ja wieder. Und was will sie dann machen?
Mal gucken. Ja, es geht dann weiter. Man fällt weiter hoch die Treppe. Wenn man da einmal drin ist, dann geht's weiter im Aufzug. Liebe Frau Wims, es war mir eine Freude und vielen, vielen Dank für Ihre Erkenntnisse und für die Wahrheit und dass Sie da so offen drüber sprechen. Ich bin natürlich jetzt auch gespannt, ihr lieben Zuschauer, was ihr dazu sagt. Lasst mir mal wissen in den Kommentaren. Und ich kann nochmal das Buch empfehlen, Meine zwei Leben, ne, als Junge geboren.
Ich halte das noch mal hoch, ne?
Gerne, ein bisschen Eigenwerbung, genau, als Frau im Bundestag. Ich werde es auch unten natürlich gerne verlinken. Und wenn ihr das Video mögt, gerne auch dann teilen mit Freunden und Bekannten. Gebt einen Daumen nach oben. Und wenn du zum ersten Mal auf dem Kanal bist, lass doch ein Abo da, dann sehen wir uns auch öfters. Ihnen, Frau Wilms, alles, alles Gute. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie tapfer und vielen Dank für Ihre Zeit.
Danke sehr, Herr Friedrich. Es war mir wieder eine Freude, mit Ihnen zu diskutieren und gerne wieder.
Und dann vielleicht sogar live und mit Farbe wieder. Das wäre schön. Freut mich. Ja, Dankeschön. Dito, kann ich nur zurückgeben. Alles Gute. Danke. Alles Gute, tschüss. Ne?